Hekigan Rakko Nummer 5. Seppo wandte sich an die Versammlung und sagte: Die ganze Welt, wenn ich sie mit meinen Fingerspitzen anhebe, ist, wie sich herausstellt, wie ein Reiskorn. Ich werfe es vor euch hin, aber ihr seht es nicht. Schlagt die Trommel, sagt den Mönchen, dass sie zur Arbeit kommen sollen, und sucht danach. Wenn ich die ganze Welt mit meinen Fingerspitzen anhebe, stellt sich heraus, dass sie wie ein Reiskorn ist. Könnt euch gern bequem hinsetzen, wenn ihr wollt. Ein Reiskorn anheben ist einfach, kann jeder von uns. Ist jetzt gerade keins. Ein bisschen Schmutz habe ich hier. Jeder kann ein Reiskorn anheben. Aber was ist mit der ganzen Welt? Serpo sagt, er hebt die ganze Welt mit seinen Fingerspitzen an und stellt fest, dass sie sich von einem Reiskorn nicht unterscheidet. Wirft sie vor euch hin und ihr seht sie nicht. Ihr seid blind, sagt er. Ihr seid alle blind. Ihr seht alle nicht das Offensichtliche. Warum sollte man versuchen, die ganze Welt mit den Fingerspitzen anzuheben? Weil es im Zen um die ganze Welt geht. Wir fangen mit unserer Zen-Übung an und glauben nicht, dass es um die ganze Welt geht, sondern eigentlich geht es um mich. Es geht darum, dass ich für mich Frieden erfahre, dass ich meinen Geist unter Kontrolle kriege. Damit sich in meinem Geist weniger Leiden abspielt. Irgendwann, wenn ich auf einen spirituellen Pfad gekommen bin, bin ich irgendwie dahin gekommen, mein Leiden hat ganz viel mit meinem Geist zu tun. Und es ist viel einfacher, meinen Geist zu kontrollieren als die Welt, die Außenwelt. Ein viel besserer Ansatzpunkt, ein viel besserer Hebel. Eine berühmte Redewendung sagt, du hast die Wahl, entweder den kompletten Himalaya mit Leder zu überziehen oder deine Füße wenn du vermeiden willst, dass deine Füße schmerzen. Es geht halt einfacher, deine Füße mit Leder zu überziehen und Schuhe anzuziehen. Und natürlich ist damit gemeint, woran willst du als erstes arbeiten? Willst du draußen rumrennen und die Welt perfekt machen, die Welt verbessern? Oder willst du erstmal gucken, wo das ganze Problem anfängt? Das Problem beginnt am Berührungspunkt zwischen Geist, Innenwelt, Ich und Nicht-Ich, Außenwelt, Nicht-Geist. Also, als Ergebnis dieser Erkenntnis oder dieses Einstiegs bin ich zu der zu dem Punkt gekommen, ich kann das Leiden für mich verringern, wenn ich mich mit meinem Geist beschäftige. Und alles andere erstmal draußen vorlasse. Das interessiert mich alles gar nicht. Und das Bild eines Buddhas, diese Statuen, verführen uns alle dazu, zu glauben, darum ging es. Darum ging es im Buddhismus und darum ging es im Zen. Tatsächlich ist das ein guter Einstiegspunkt. Das ist ein sehr guter Einstiegspunkt. Wenn wir erstmal versuchen, den Himalaya mit Leder zu überziehen, dann werden wir unser ganzes Leben damit nicht fertig werden. Das ist so ein Projekt wie ganz viele Bäume pflanzen, um den Klimawandel aufzuhalten oder rückgängig zu machen. Ne? Die Leute, die Hunderttausende oder mehr Bäume gepflanzt haben in ihrem Leben. Genau, so könnte man natürlich anfangen, den kompletten Himalaya mit Leder zu überziehen. Dann hat man bis ans Ende seines Lebens sehr viel zu tun, hat das Gefühl, dass man immer auf dem richtigen Kurs ist, aber man wird irgendwie auch nicht so richtig fertig mit dem Himalaya. Und ob dieses Projekt jetzt tatsächlich erfolgreich sein wird oder nicht, das wird man auch nie erfahren, weil damit wird man nie fertig. Das ist eine Aufgabe für viele Generationen und es wird sich dann auch noch dauernd ändern, weil irgendwann wird man herausfinden, dass man gar nicht so viel Leder hat und dass man für das Leder ja Tiere töten muss. Auch nicht gut. Also muss man sich irgendwelche nachhaltige Bedeckung für den felsigen Himalaya ausdenken und eine komplette Industrie wird sich darum aufbauen, welche Materialien man da am nachhaltigsten nimmt. Es wird wahrscheinlich auch YouTube-Channels geben, wo man erfährt, wie man aus welchen Materialien man selbst Himalaya-Abdeckfolie machen kann. Am besten aus Abfällen. Oder nachhaltig wiederverwendeten Sachen, die man nicht mehr braucht. Und damit kann man sein ganzes Leben verbringen. Es wird nicht fertig. Und das ist ein bisschen der Weg, wie ganz viele Buddhisten ihn gehen tatsächlich. Ganz viele Buddhisten sind davon überzeugt, dass sie in diesem Leben nicht in der Lage sind, in irgendeiner Form zur Befreiung zu kommen. No chance. Das ist insbesondere dann der Fall in stark monastisch geprägten Gesellschaften, wo also das Leben als Mönch oder Nonne als zentral angesehen wird zur Befreiung und die anderen das eigentlich nicht zutrauen. Diese Strömung gibt es nicht nur im Theravada, die gibt es auch im Mahayana. Auch Dogen sagt das zum Beispiel, dass die Mönche immer eine bessere Chance haben, zur Befreiung zu kommen als Laien. Ja, wenn ich in so einer Welt bin, in so einer geistigen Welt, dann heißt das für mich, wenn ich das glaube, in diesem Leben werde ich nicht fertig werden, ich werde diese Befreiung für mich nicht finden können. Alles, was ich tun kann, ist langfristig, nachhaltig für das nächste Leben oder das übernächste Leben dafür zu sorgen, dass ich in Richtung dieser Befreiung aufbrechen kann. Das heißt, praktischerweise kommt das hauptsächlich aus monastischen Traditionen. Ich unterstütze am besten Mönche und Nonnen, indem ich ihnen Essen gebe und Lebensnotwendigkeiten wie Kleidung, Stoff oder sowas für die liefere. Die dürfen ja auch selbst keinen Stoff kaufen. Die dürfen auch kein Geld anfassen und nichts. Dadurch schaffe ich mir gutes Karma. Damit ich halt im nächsten Leben vielleicht eine bessere Ausgangsposition habe. Ich im buddhistischen Lebensrad Monopoly eine Umdrehung weitergekommen und bin vielleicht in der Menschenwelt angekommen. In der Welt der Mönche angekommen, wieder in der Menschenwelt und bin selbst ein Mönch oder eine Nonne in diesem Leben. Und dann habe ich die Chance, es in dem Leben zu schaffen. Aber der allermeiste Teil der Buddhisten geht wirklich davon aus, das kann ich nicht in diesem Leben. Das können die Berufsbuddhisten vielleicht erreichen. Leute, die in ihrem letzten Leben schon das Richtige gemacht haben. Deswegen haben sie es geschafft, in diesem Leben Mönche oder Nonnen zu sein. Und deswegen gibt es für die die Chance, in diesem Leben Befreiung zu erlangen. Ich schaffe das nicht. Also mache ich etwas, was verdienstvoll ist. Und verdienstvoll ist es, die Sangha zu unterstützen, den Essen, Lebensnotwendigkeiten zu geben, Stupas zu errichten, das sind diese Gedenkstätten für die buddhistische Lehre, Sutras zu kopieren, auch gutes Karma, oder halt den Himalaya mit Leder zu überziehen. Unser Weg beginnt damit, dass wir schon damit anfangen, dass wir sagen, das machen wir nicht. Nein, nein, ich versuche das schon mit den Schuhen für mich. Ich gucke mal, ob ich bei mir was drehen kann an meinem Leiden. Ob ich eine Chance habe, unmittelbar bei mir selbst, bei der Arbeit mit meinem Geist in Richtung Befreiung zu kommen. Also ziehen wir uns Schuhe an. Schuhe anziehen ist Wissen. Schuhe anziehen ist Atem zählen im Zen. Und so fangen wir an. Wir setzen uns hin und wir haben von irgendjemand gehört oder jemand bringt es uns bei, wie man Atem zählt. Und zunächst funktioniert das auch ganz gut. Ich stelle fest, wenn ich mich hinsetze, dass da am Anfang ganz viele Sachen sind, die in mir Unruhe auslösen. Nämlich genau das, weswegen ich mich eigentlich hingesetzt habe. Wahrscheinlich, egal was ich wirklich für mich, für den Grund dafür halte. Das ist höchstwahrscheinlich die Motivation dahinter, Frieden zu erfahren, Ruhe zu erfahren, Leidlosigkeit zu erfahren. Und ich stelle fest, wenn ich mich hinsetze, dann poppen diese Gedanken, diese Gefühle, diese Erinnerungen die ganze Zeit da rein. Die Luftblasen in einem Wasserglas steigen auf. Die ganze Zeit. Und ich stelle fest, auch wenn ich sitze, erlebe ich das. Ich erlebe es sogar intensiver als sonst, weil mich nichts mehr ablenkt. Und dann benutze ich diese Übung des Atemzählens, um meinen Geist unter Kontrolle zu kriegen. Wenn ich mir das Wasserglas meines Geistes angucke, wo diese Blasen drin aufsteigen oder wo es kleine Wellen drauf gibt, dann stelle ich fest, ich kann das ein bisschen beeinflussen und wahrscheinlich führt der Weg zur Befreiung darüber, dass ich einfach nur dieses Wasserglas vollkommen unter Kontrolle kriege. Und das funktioniert über Atemzählen oder das versuchen wir über Atemzählen zu erreichen. Wir versuchen also eine ganz intensive Konzentration aufzubauen, die alles Äußere wegdrängt. Nur das, was im Wasserglas ist, zählt. Nur was in meinem Geist ist, was da passiert, zählt. Alles andere ist mir egal. Schiebe ich weg. Und wenn ich das vielleicht am Anfang noch nicht kann, dann liegt das vielleicht einfach daran, dass ich diese Technik noch nicht so richtig drauf habe. Und wahrscheinlich geht es dann nur darum, diese Technik einfach besser drauf zu haben. Wenn ich das immer weiter lerne, Atemzählen, immer besser da drin werde, die Außenwelt, die störenden Einflüsse wegzudrängen, dann ist das der Weg zur Befreiung. Nur das muss ich lernen. Im Zen sagt man, das ist die Vorstellung, den Mond durch einen Strohhalm sehen. Das heißt, den großen, hellen Mond der Erleuchtung, der am Himmel steht und überall hin scheint, durch eine winzige Panzerluke betrachten. Die Panzerluke meines Egos. Der ganze Sinn meiner Übung immer noch ist immer noch der Wunsch für mich, Befreiung zu erlangen. Und egal, wie gut ich da drin bin, werde das Wasserglas zu kontrollieren, es wird nicht funktionieren, letztendlich. Also ich werde vielleicht tatsächlich gut da drin, Stille in meinem Geist zu erzeugen und äußere Einflüsse wegzublenden. Wenn ich Pech habe, kann ich das sehr gut. Was mir aber nicht gelingen wird, ist in diesem Zustand verbleiben. Irgendwann muss ich da wieder raus. Diese ganz tiefen Konzentrationszustände sind nur erreichbar, wenn ich in Ruhe sitze und wenn ich kein Feedback von meiner Umgebung kriege. Deswegen sitzen wir ruhig, damit unser Körper uns kein Feedback gibt, damit wir uns selbst vergessen können. Und wenn wir uns selbst vergessen können, können wir auch die Außenwelt vergessen. Aber irgendwann ist die Sitzrunde vorbei, irgendwann ist das Session vorbei und ich muss wieder raus. Oder hier reicht es ja schon, dass die Sitzzeit vorbei ist und dann ist Samu. Dann muss man draußen auf einmal arbeiten. Und die ganze schöne Sache, die man sich zurechtgelegt hat, dass ich mit 100% meines Geistes genau dabei bin, nur meinen Atem zähle oder sowas, funktioniert nicht mehr, weil ich auf einmal aufmerksam sein muss. Ich muss mich auf anderes einstellen. Mein Geist wird unruhig. Mein Geist, den ich vorher glaubte, im Griff zu haben, festhalten konnte, ist auf einmal wieder sehr instabil. Je mehr ich ihn festhalte, desto schwieriger wird es. Und desto schmerzhafter wird dieser Übergang. Er wird umso schmerzhafter, je besser es mir vorher gelungen ist, in diese tiefe Ruhe hineinzukommen. Als Reaktion auf diese tiefe Ruhe wird die Welt draußen viel, viel lauter. Wenn man anfängt zu sitzen, seine ersten Sessions macht, am besten bei uns in Bremen, Wochenend-Sessions und wirklich da reinkommt. Unter anderem auch über den Schmerz. Der Schmerz, man denkt immer, Schmerz ist doof, aber Schmerz ist sehr hilfreich bei Sessions. Weil Schmerz macht wach und Schmerz konzentriert. Jemand, der am Anfang viele Schmerzen hat bei einem Session, ist so von seinen Schmerzen absorbiert, dass seine ganzen Probleme, die er draußen hat, vollkommen weg sind. Das merkt man erst, wenn der Schmerz nachlässt. Das Session vorbei ist und denkt, oh, das ganze Kram, womit ich mich sonst beschäftigt habe, meine Arbeit, meine Familie, meine Freunde, Feinde, das war ja wirklich weg. Das war wirklich weg. War überhaupt nicht da. Prima, prima, denkt man. Dann geht man durch die Glastür raus und geht mitten durchs Viertel an den Drogendealern vorbei und den Leuten, die schon 4 Stunden länger feiern als man selbst. Und es wird alles sehr laut, unerträglich. Und wenn man sich dann danach vielleicht nach dem Sitzen noch irgendwo hinsetzen will, also jetzt mal auf einen Stuhl setzen will, und womöglich einen Kaffee oder ein Bier trinken will oder sowas, und dann läuft da Musik im Hintergrund, unerträglich. Wie können die Leute diese laute Musik im Hintergrund aushalten? Was ist eigentlich mit denen los? Die völlig durchgeknallt, merkt das keiner? Kriegt das überhaupt keiner mit, dass hier eine ständige Lärmkulisse im Hintergrund ist? Was ist los mit den Leuten? Das heißt, obwohl wir das Gefühl haben, dass wir gerade auf dem richtigen Weg waren, zeigt uns unser alltägliches Erleben, dass das überhaupt nicht so ist. Wir kommen raus aus dem Session und wir haben ein Problem mehr, was wir vorher nicht hatten. Das kann man sich immer merken, wenn meine Übung dazu führt, dass ich mich dauernd schlecht fühle, dann ist da irgendetwas falsch, dann befreit sie mich nicht, sondern ganz im Gegenteil, offensichtlich hat sie etwas anderes in mir geweckt, was noch schlimmer ist. Im Buddhismus ist es immer so, wenn ich leide, habe ich ein Anhaften. Kann man ganz einfach so sagen. Wenn ich leide, gibt es ein Anhaften in irgendeiner Form. Welches Anhaften ist das? Das ist das Anhaften an der Kontrolle über meinen Geist, über mein Anhaften an äußerer und innerer Ruhe und mein Anhaften daran, dass es mir besser geht. Mit der Zeit, wenn wir Glück haben, verschwindet dieser Anfangserfolg, den wir bei den ersten Sessions haben, diese ganz intensive Kontrolle, ein bisschen. Und wir sind dann enttäuscht. Weil wir erinnern uns an unsere ersten Sessions. Ich kann mich da auch noch sehr gut dran erinnern. Das war echt voll der Kick, in so ein Session reinzugehen. Das war zwar schmerzhaft, aber es war auch wirklich eine absolut abgedrehte Erfahrung. Ich war so davon absorbiert, so in dieser Erfahrung drin, so unter Spannung auch, unter Adrenalin, ohne Zweifel, dass die ganze Welt weg war. Und das ist natürlich ein viel, viel cooleres Erleben. Das kann man auch viel besser erzählen übrigens, wenn jemand fragt, was man auf einem Session macht, als wie ein anderes Koan sagt, die Frage, was ist der Sinn von Bodhidharmas, kommen aus dem Westen, vom langen Sitzen müde. Lange sitzen, müde werden. Das kann man eigentlich niemand erklären. Was soll das denn? Also sowas wie, ich habe so einen total intensiven Samadhi-Trip gemacht. Das sind so Wochenendsprints, sehr intensive Übungen. Das kannst du immer noch locker erklären. Da sagen die Leute, okay, das war noch auf deiner Bucketlist. Das müsste ich eigentlich auch mal machen. Das klingt cool. Und wahrscheinlich kriegst du dann irgendwann immer mehr Kontrolle über deinen Geist. Hm? Ja. Sowas wie, eigentlich wird das dann immer weniger. Und ja, eigentlich ist es dann nur noch so, dass man nur noch da sitzt eigentlich. Man sitzt dann mit anderen zusammen da. Und das ist eigentlich gar nicht mehr so ein besonderes Gefühl. Sehr, sehr schlecht vermittelbar. Sehr, sehr schlecht vermittelbar. Aber das ist eigentlich das, was bedeutet, dass man von diesem kleinen Reiskorn ein etwas größeres Stück Zen erfahren hat. Unser Zen-Anfang fängt damit an, dass wir uns auf einen Punkt konzentrieren. Und zwar, der Punkt ist Frieden in meinem Geist, ein bestimmter Geisteszustand, und es geht hier nur um mich und es geht hier nur um Konzentration. Sehr klare Definition, was Zen ist. Zen ist ein Reiskorn. Aber aus dem Reiskorn muss eine Welt werden. Wenn aus dem Reiskorn keine Welt wird, dann ist eure Zen-Übung nützlich und schädlich. Das, was ich am Anfang sagte, oder was ich eben sagte, wenn ich aus dem Session rauskomme, es geht mir schlechter und diese ganze Welt haut mich um und ich fühle mich unglücklich dabei, dann bedeutet es, dass ich einfach nur eine Anhaftung aufgebaut habe. Dass ich das Zen, das Reiskorn-Zen übe. Und dass ich dieses kleine Reiskorn, was ich da habe, nicht in Beziehung setzen kann zu der ganzen Welt meiner Erfahrung. Was also wichtig ist, ist, dass ihr euch das klar macht. Das ist zwar der Einstieg, Kontrolle über meinen Geist versuchen zu erlangen, bei mir selbst anfangen, Konzentration üben. Das sind alles gute und richtige Sachen. No problem. Aber wenn ihr glaubt, das ist das, worum es bei Zen letztendlich geht, dann sperrt ihr euch selbst in ein sehr kleines Gefängnis ein. Und dieses Gefängnis bewirkt, dass Zen euch sehr, sehr wenig helfen kann. Und anderen auch sehr wenig helfen kann. Weil das bedeutet, Zen ist dann eingesperrt in eure Sitzhaltung, eingesperrt in eure Sitzklamotten, eingesperrt in bestimmte äußerliche Dinge, die ihr tut, eingesperrt in bestimmte Zeiten, abgesperrt, getrennt von anderen Menschen, abgetrennt von Leuten, die nicht wie ihr auf einem Session oder in einer Sendo Zen üben. Das ist ganz klein, ein ganz kleines, eingesperrtes Zen. Und auch wenn unsere Übung damit anfängt, müssen wir uns letztendlich immer darüber klar sein, dass es darum geht, dieses Zen allmählich größer werden zu lassen. Dieses Reiskorn in die Erde zu pflanzen und zu gucken, wie es wächst. Zuerst ist das Reiskorn so klein. Das Reiskorn braucht sehr, 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 sehr viel Arbeit. Wenn man sich anguckt, wie Reis bewirtschaftet wird, unglaublich mühevoll. Das ist der Grund, warum man Reis sehr sorgfältig waschen muss in den Klöstern und kein einziges Reiskorn vergeuden darf. Das ist das Schlimmste, was man tun kann. Das heißt, es braucht viel Sorgfalt, um das zu beachten und zu schauen, was mit dem Geist passiert, was mit meiner Zen-Übung passiert und darauf zu achten, dass diese Übung, dass mein Zen wachsen kann. Das ist nicht bei mir selbst in einer bestimmten Sitzhaltung, in einer bestimmten Form oder zu bestimmten Zeiten eingesperrt bleibt, sondern dass es sich nach und nach ausbreiten kann und irgendwann die ganze Welt einnimmt. So, dass ihr irgendwann nicht mehr sagen könnt, ob ihr gerade Zen übt oder nicht. weil diese Unterscheidung überhaupt keinen Unterschied mehr macht. Solange wir da nicht sind, dass wir das können, müssen wir danach suchen. Schlage die Trommel, sagt den Mönchen, sie sollen zur Arbeit kommen und such danach. Such danach, was wirklich Zen bedeutet, was wirklich der Buddha-Weg bedeutet, was wirklich Befreiung bedeutet. Hi!